15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Deutschland kommt langsam ins Handballfieber und Quirin, du hast auch schon ein paar Spiele gesehen. Schön, dass du heute trotzdem hier bist und hoffentlich hast du auch genug Fußball geschaut, um unsere Hörer heute glücklich zu machen.
Ja, ich war tatsächlich zweimal jetzt im Stadion. Beim Handball war mal eine ganz eine coole Abwechslung, auch mal eine andere Sportart zu sehen und dann ja, kann man sich immer wieder so ein bisschen auf das Spiel, sage ich mal, fokussieren. Wenn ich jetzt ins Fußballstadion gehe, wo ich ja auch war am Freitag bei den Bayern, bei der Eröffnung nach der Winterpause, ist natürlich schon immer ein starker Scouting-Blick drauf. Ja, aber natürlich habe ich auch viel Fußball geschaut, habe in England mir einiges angeschaut dieses Wochenende. Und natürlich auch das Basken-Derby, über das wir später ja auch sprechen.
Premier League.
Newcastle hoffte lange auf einen Sieg gegen City, verlor am Ende aber mit 2:3. Bernardo Silva brachte die Citizens in der 26. Minute in Führung, aber Isak und Gordon konterten per Doppelschlag noch vor der Pause. Ein glückliches Händchen bewies Guardiola dann mit der Einwechslung von De Bruyne, der nach langer Verletzung jetzt auch in der Premier League wieder ran durfte. 4 Minuten nach seiner Einwechslung trifft er aus 18 Metern zum Ausgleich und als wäre das Comeback so noch nicht gut genug gewesen, spielt er in der Nachspielzeit auch noch einen schönen Pass hinter die Kette auf Oscar Bob, der den Ball dann an Dubravka vorbeilegt und zum Sieg für City ins Tor schießt.
Ja, wirklich stark, was City da gemacht hat. War echt ein gutes Spiel zum Anschauen. Finde es auch spannend, wie Oscar Bob da jetzt immer mehr reinwächst ins Team. Also das muss man Pep Guardiola ja schon lassen. Wenn er Jungs wirklich gut findet, die auch noch sehr wenig Erfahrung haben, dann bekommen die auch regelmäßig ihre Minuten und spielen dann auch mal in so kritischen Spielen, werden da auch eingewechselt. Ja, Erling Haaland, der nicht dabei gewesen, dafür De Bruyne wieder da, richtig. Der wurde eingewechselt, war für mich dann auch der Game-Changer, der das Spiel dann auch Richtung City gedreht hat. Ist auch ein verdienter Sieg, hatten über 3 Expected Goals, Newcastle auf der anderen Seite nicht mal die Hälfte und auch 70% Ballbesitz, also das deutlich dominantere Team auswärts gewesen und haben Newcastle vor allem auch ja, in der gegnerischen Hälfte, also in der Newcastle-Hälfte stark unter Druck gesetzt, da immer wieder gestresst, Newcastle dementsprechend mit ganz vielen Ballverlusten, haben es dann immer wieder versucht, mit langen Bällen zu überspielen, dieses Pressing von City, was auch funktioniert hat, ja, bei den Toren, du hast es angesprochen. Grundsätzlich dann aber auch ein paar andere Kontersituationen noch ein bisschen kläglich ausgespielt und auch ja weitere große Chancen, die Newcastle hatte, nicht so wirklich genutzt. Ja, demnach geht der Sieg für City dann schon ja auch in Ordnung, gerade wenn man auch darauf blickt, dass man 55 Ballaktionen in der Newcastle-Box hatte, über 20 Mal per Dribbling in die Box reingekommen ist, also gerade mit Alvarez, mit Doku, mit Foden schon echt eine spannende Offensivreihe da. Und gerade Jeremy Doku, der jetzt ja auch eine Weile raus war, verletzt, ist da wirklich der, ja, der absolute Glücksgriff auf dem Transfermarkt gewesen.
Und in Manchester selbst wurde auch Fußball gespielt und zwar im Old Trafford und da hat Højlund Manchester United früh in Führung gebracht. Richarlison trifft nach einer Ecke dann per Kopf zum Ausgleich für die Spurs, ehe Rashford vor der Pause die Red Devils wieder in Front bringt. Timo Werner gelingt dann direkt nach der Pause sein erster Assist für die Spurs beim Ausgleichstreffer von Bentancur. McTominay vergibt in der letzten Aktion des Spiels noch eine Riesenchance zum Ausgleich, als er nach einer Garancho-Flanke aus 5 Metern frei zum Kopfball kommt, diese aber übers Tor setzt. War es am Ende ein gerechtes Unentschieden?
Ja, kann man so sagen, wobei Manu da schon auch ein bisschen Glück hatte, also dass es am Ende dann auch ein Unentschieden war, die Spurs schon das dominantere Team gewesen, United wieder recht tief gestanden, haben es dann versucht, immer mal wieder ja sehr vertikal auch nach vorne zu spielen, da umzuschalten mit Højlund, war aber oft einfach auch zu ungenau, sonst hätte man da vielleicht nochmal ja, ein paar mehr Chancen auch kreieren können, die Spurs auf der anderen Seite ja, hatten einfach Probleme aus ihren über 60% Ballbesitz wirklich gute Chancen zu kreieren, sind zwar ins letzte Drittel gekommen, aber dann einfach gegen diese ja sehr tiefstehende United-Defensive dann immer wieder gescheitert. Ja, für Timo Werner freut es mich, aber ist natürlich auch bei ihm wieder so gewesen, er ist mehr über den Flügel gekommen und er ist, ja, haben wir auch in der Nationalmannschaft schon öfter gesehen, über den Flügel einfach auch keiner, der da mal einen Gegenspieler richtig aussteigen lassen kann. Trotzdem Assist, wird ihm mit Sicherheit gut tun. Ja, aber war jetzt auch kein wirklich chancenreiches Spiel, also die 4 Tore waren da schon echt überraschend, gab kaum Großchancen. Ganz interessant übrigens noch, Onana hat ja für United noch das Tor gehütet, obwohl er eigentlich schon ja, in der Elfenbeinküste für den Afrika-Cup sein sollte, ist dann direkt nach dem Spiel in die Elfenbeinküste geflogen, da wurde sein Flug zum Spiel gecancelt, dann ist er über 150 Meilen, also ja, knapp 250 Kilometer mit dem Auto zum Spielort gefahren, um noch rechtzeitig da zu sein. Und dann ja, hat die Nationalmannschaft bzw. der Trainer entschieden, ihn einfach nicht für den Kader zu nominieren, für das erste Gruppenspiel. Also hat sich der ganze Stress gar nicht unbedingt gelohnt.
Oh Mann, was für eine Story. Auf der anderen Seite durfte der Neuzugang von den Spurs, Radu Dragosin, schon ein paar Minuten spielen in der Partie. Der 21-jährige Innenverteidiger kommt von Genua und kostete die Spurs 25 Millionen Euro. Der 1,91 Meter große Abwehrhühne bekommt sogar einen langfristigen Vertrag bis 2030.
Ja, wobei man da auch sagen muss, 2030 klingt noch so weit entfernt, sind aber halt auch nur 6,5 Jahre in Anführungsstrichen, also im Vergleich zu den ja, ganzen Vertragslaufzeiten, die da bei Chelsea ausgegeben wurden, dann doch eher ein kürzerer Vertrag sogar. ja, passt ganz gut zu Postecoglou und in die Premier League. Wirklich sehr, sehr physischer Spieler, gut in der Luft, gut am Boden im Zweikampfduell. Auch ein gutes Tempo dabei. Ist jetzt kein wirklich proaktiver Verteidiger, der rausrückt. Und auch wirklich kein aufbaustarker Innenverteidiger. Deswegen neben dem Van de Ven kann ich mir das schon gut vorstellen. Muss man mal sehen, ob man dann eher mit Romero geht, der ähnlich robust ist, aber deutlich proaktiver, oder dann mit Dragosin, aber auf jeden Fall ja eine talentierte Addition für Bayern, aber trotzdem kein wirklicher Negativ-Case, das man nicht bekommen hat, weil so viel hätte der bei den Bayern in diesem Ballbesitz-Fußball auch nicht bewirken können.
Ligue 1.
Unser Sorgenkind aus Lyon schien sich mit 3 Siegen in Folge vor der Winterpause wieder etwas gefangen zu haben, aber jetzt gab es eine 3:1 Niederlage bei Aufsteiger Le Havre und direkt 2 rote Karten in der Partie. Eine davon sah O'Brien beim Spielstand von 1:0 in der 30. Minute. Es folgte dann nach der Pause das 2:0 durch Sabi, worauf Lacazette aber kurz darauf antwortete. Opeiri machte dann in der 62. Minute das 3:1 und Kaleta Char sah dann in der 90. Minute ebenfalls noch den roten Karton für Lyon. Bitter ist das jetzt ganz besonders, weil man jetzt auf 2 Stammspieler wahrscheinlich länger verzichten muss.
Ja, und wie du schon richtig gesagt hast, auch beide Innenverteidiger, also sowas habe ich auch selten gesehen, sind jetzt schon 4 rote Karten in der Saison für Lyon. Ja, für mich ist es ja so ein typisches Wochenende, eine Lyon-Niederlage gegen eigentlich ein schwaches Team und eine rote Karte, das ist immer so, ja, eine Kombination, die gar nicht mal so selten ist. Hatten trotz der roten Karte gegen O'Brien, die ja recht früh war, fast 60% Ballbesitz. Haben das Spiel eigentlich dominiert. Ich nehme aber vor allem Kakré und auch Tolisso so ein bisschen in die Schuld und in die Verantwortung, weil die es nicht geschafft haben, den Ball wirklich auch mal progressiv nach vorne zu bringen. Le Havre ist schon recht tief gestanden, dann auch mir wieder gern umgeschaltet. Aber das muss Lyon einfach besser lösen. Du kannst nicht mit 60% Ballbesitz am Ende nur einen Ball aufs Tor bringen in der gesamten Partie. Nicht mal ein Expected Goal in 90 Minuten. Bei so viel Ballbesitz und auch wenn es ein Mann weniger ist, hat man ja eigentlich die individuelle Klasse, da trotzdem mehr draus zu machen. Waren recht viele Dribblings und Flanken, die aber nicht so besonders effizient waren. Ja, und dementsprechend mal wieder eine Niederlage und können sich nicht so richtig da unten rausschießen, die Jungs aus Lyon.
Ja, immerhin auf dem Transfermarkt waren sie diese Woche aber erfolgreich. Für 17 Millionen Euro sichern sie sich die Dienste von Malik Fofana. Der 18-jährige Rechtsaußen durfte am Wochenende direkt sein Debüt feiern. Ist die hohe Ablöse in Anbetracht des Marktwerts von nur 8 Millionen Euro gerechtfertigt?
Ja, für mich einer der spannendsten Spieler bei Gent gewesen in Belgien. Unglaubliches Talent auf dem Flügel, also sowohl im 1 gegen 1 unglaublich dribbelstark, sehr, sehr viel Läufe auch in die Box rein, dazu extrem starke Hereingaben, Abschluss sehr effizient, also ja, die 8 Scorer-Punkte, die er jetzt in der Saison in Belgien gesammelt hat, sind sogar noch ein bisschen zu wenig, also der wird mit Sicherheit richtig einschlagen in Frankreich, richtig guter Schritt für ihn, gerade weil Lyon halt auch richtig Stress hat in der Offensive, haben wir Jefinho wieder abgegeben, Cadevere ist auch wieder weg, also haben grundsätzlich nur 3-4 Offensivspieler überhaupt im Kader. Mama Balde ja auch noch beim Afrika-Cup, jetzt ist eigentlich nur noch Lacazette da, Ernest Nuama und eben Ryan Cherki. Deswegen ja, ganz gut einen Flügelspieler dazu zu bekommen und besonders die Flügelzange mit Nuama und mit Malik Fofana, die wird ja fürs Zungeschnalzen sorgen, da garantiere ich dir vieles.
Monaco unterliegt Stade Reims mit 1:3 und das trotz 57% Ballbesitz. Reims klettert damit auf Rang 6, während Monaco den dritten Platz vorerst Brest überlassen muss.
Ja, ist so typisch für Monaco in der aktuellen Saison, dass man besonders gegen die schwachen Teams wirklich gut aussieht. Da hat man auch selten große Probleme, ab und zu mal ein Unentschieden dabei. Wenn man auf die Niederlagen blickt, gegen Lens, gegen PSG, gegen Lille, gegen Nizza und jetzt eben gegen Reims, verloren sind Ja, auch wenn die Teams nicht alle oben stehen, Lens und Lyon ja eher im Mittelfeld oder im Abstiegskampf, aber schon alles natürlich sehr gute Kader. Da hat man wirklich Probleme, weil man es vor allem dann offensiv nicht so wirklich schafft, Chancen zu kreieren. Auch hier, ähnlich wie bei Lyon, Monaco nicht mal mit einem Expected Goal in der gesamten Partie. Waren unglaublich viele Ballverluste im Offensivdrittel jetzt, die man hatte. Wenige Dribblings, die effizient waren, viele Flanken, die nicht angekommen sind. Und vor allem die zwei Wingbacks, also Wanderson und Ouattara, die hatten richtig Stress, die Bälle ja vom Flügel dann in die Box oder ins Zentrum reinzubringen. Die haben beide extrem viele Ballverluste bei diesem Übergangspassspiel generiert und das hat natürlich Raas eingeladen. Die haben ganz viele Konter gefahren, hatten ganz interessant keine einzige angekommene Flanke in der gesamten Partie, dafür 18 erfolgreiche Dribblings, vor allem mit Darami über links und Kadra. Im Zentrum, ja, da immer wieder für Unruhe gesorgt und die Dreierkette von Monaco gut auseinandergeschraubt.
Serie A.
Hier waren am Wochenende zwei Teams im Einsatz, die unter der Woche in der Coppa ihre Segel streichen mussten. Milan empfing die Roma, die neben dem Ausfall von Dybala auch die Sperre von Mourinho zu verkraften hatte, der nicht an der Seitenlinie stehen durfte. Die Roma begann trotzdem aktiv, aber Milan erzielte in Form von Adli den ersten Treffer der Partie. Pulisic scheiterte vor der Pause noch ganze dreimal an Gästekeeper Svilar und auch Maignan hatte die Hände voll zu tun. Zur Pause stand es dennoch 1:0. Danach erhöhte Giroud per Kopf. Calabria brachte dann kurz darauf Pellegrini im Strafraum zu Fall. Der Gefaulte nutzte den Elfmeter dann selber zum Anschlusstreffer von 2:1. Theo Hernandez macht den Sack dann mit einem sehenswerten Schuss unter die Latte nach Hackenablage von Giroud zu. Die Roma rutscht auf Rang 9 ab, während Milan weiter an den beiden ersten Plätzen dranbleibt.
Ja, beide Teams aus Rom echt enttäuschend in der aktuellen Saison, schaffen es überhaupt nicht, oben dran zu bleiben. Von beiden auch, also sowohl Lazio als auch AS. Ein recht biederer Fußball. Also ja, schon, ja, da wäre schon mehr drin in meinen Augen von dieser Clubgröße her. Schon, ja, schwache Saisons. Spiel war recht ausgeglichen mit kleinem Vorteil für Milan, würde ich sagen. Ja, kaum Pressing-Aktionen, kaum Vertikalität, viel Kurzverspiel dafür, aber wirklich ohne großen Raumgewinn. Dementsprechend waren es dann oft auch Flanken aus dem Halbfeld, du hast gesagt. Richtig, ja, Giroud per Kopf getroffen, hat eine von diesen vielen Flanken, die beide Teams geschlagen haben, verwertet. Ja, Roma vor allem offensiv sehr unkreativ gewesen, das muss man denen wirklich ankreiden. Ja, deswegen geht der Sieg für Milan in Ordnung.
La Liga.
Bilbao hat im Baskenderby gegen Real Sociedad gewonnen, du hast es eben schon angesprochen, und Bilbao hat damit jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen und geht vorübergehend an Barcelona vorbei auf Rang 3, die im Supercup im Einsatz waren, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Alex Berenguer stellte die Weichen in der ersten Halbzeit da per Doppelpack auf Sieg. Der Anschlusstreffer vom Kapitän der Gäste, Oyarzabal, in der 88. Minute reichte nicht mehr, um was Zählbares mitzunehmen. Durch die Sperre von Alex Remiro stand bei Real Sociedad Marrero im Tor, der erst sein zweites Spiel in der Liga absolvierte. War das ein Faktor beim Sieg von Athletik?
Nicht so wirklich, weil viele ja, Angriffe von beiden Teams gar nicht wirklich bis in die Box oder bis zum Torhüter gelangt sind. Gab in der gesamten Partie nur 4 Schüsse, die überhaupt den Weg aufs Tor gefunden haben. Also sind die 3 Tore, die man da zu sehen bekommen hat, schon ja, gar nicht mal so verkehrt. Ja, Bilbao hat sich da gerecht für die 0-3 Auswärtsniederlage, die man im Hinspiel hinnehmen musste, eben in San Sebastian. Du hast richtig angesprochen, Berenguer mit einem Doppelpack. Aber er war einer von 13 Spielern auf dem gesamten Feld, die insgesamt 10 Ballverluste oder mehr aufrufen konnten, beziehungsweise ja, hinnehmen mussten. Insgesamt über 270 Ballverluste in der gesamten Partie. Sowas habe ich auch ganz, ganz selten gesehen. Kam dadurch, dass es einfach ein brutal intensives Spiel war, ein Derby, so wie man sich's wünscht. Ja, viele Fouls. Viele Zweikämpfe und dann ja, kommst du natürlich auch gar nicht so wirklich in Richtung Strafraum, wenn du davor einfach direkt schon wieder getackelt wirst. Ja, du hast angesprochen, Bilbao jetzt auf Platz 3, Mitte Oktober, die letzte Niederlage. Und auch Real Sociedad ist ja zum Beispiel in der Champions League auch noch ganz gut dabei. Also ja, im Baskenland, da tut sich so langsam was auf. Gerade Bilbao, nach ein paar schwächeren Jahren, kommen die echt wieder ganz gut in Form.
Im Finale vom Supercup konnte Real Madrid Barcelona abwatschen mit 4:1. Der überragende Mann dabei, Vinicius Junior, mit 3 Treffern in Halbzeit 1 und auch Rodrigos Leistung mit Tor und Vorlage kann sich da durchaus sehen lassen. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer vom 2:1 kam in der 33. Minute von Lewandowski. Aber was war da los bei Barcelona, Quirin?
Ja, ich finde, dass das Spiel ganz gut die Saison von beiden Teams zusammenfasst. Real, die gar nicht mal unbedingt dauernd den Ball haben wollen, aber einfach brutal effizient sind, die besseren Einzelspieler haben. Barcelona, die versuchen, ja, weiterhin diesen, ja, Tiki-Taka-Fußball, ist es ja nicht mehr so richtig, aber den ballbesitzlastigen Fußball zu spielen, den Xavi auch selbst früher immer gespielt hat, mit ein bisschen mehr, ja, Progression und Vertikalität haben sie jetzt überhaupt nicht geschafft. Ja, im Supercopa-Finale oder im Supercup-Finale, ja, Real hat sich da eigentlich recht leicht gemacht, haben sich recht tief positioniert, dann immer wieder mit hoher Effizienz und hoher Qualität einfach die Bälle vertikal vorne reingespielt. Da hast du dann eben mit Bellingham, mit Vini und mit Rodrigo drei schnelle Spieler, die auch im 1 gegen 1 wirklich erfolgreich sein können. Dann besonders Balde, aber vor allem Araujo, recht alt ausgeschaut auf den Außenverteidigerpositionen bei Barcelona, die da nicht wirklich hinterhergekommen sind. Ja, und dann hat man, wie gesagt, sehr effizient verwandelt, 4 von 5 Großchancen auch im Tor untergebracht. Barcelona auf der anderen Seite nur eine Großchance überhaupt gehabt. Haben es immer wieder versucht, Lewandowski per Flanke in Szene zu setzen, was auch nicht so richtig funktioniert hat gegen Rüdiger und Nacho zentral. Ja, also Barcelona, wie so oft zuletzt, ein bisschen unkreativ vorne, würde ich mir wirklich mehr erwarten, aber das Spielermaterial gibt halt aktuell auch nicht so viel her und ja, das Finanzkonto auch nicht so wirklich für Nachverpflichtungen im Winter. Kann man ja wohl nur stemmen, wenn man Spieler abgibt.
Team der Woche.
Der Afrika-Cup ist in vollem Gange und schon haben wir 2 Teams der Woche für euch am Start. Wenn ihr mehr über die Teams und spannende Spieler erfahren wollt, hört gerne in unseren großen Podcast rein. Den haben wir zum Turnier letzte Woche rausgebracht. Die 2 Außenseiter haben ganz starke Leistungen gezeigt und sich damit für unsere Rubrik Team der Woche empfohlen. Zum einen haben wir Mosambik, die Ägypten ein 2:2 abtrotzen können und lange wieder sichere Sieger aussahen. Der Ausgleichstreffer per Elfmeter von Mo Salah fällt erst in der 90. plus 7. Und auf der anderen Seite haben wir Kap Verde, die treffen auch in der Nachspielzeit und zwar gegen Ghana und machen damit den 2:1 Sieg klar. Was war da los am ersten Spieltag vom Afrika Cup?
Ja, man könnte jetzt das Ganze auch noch auf Äquatorial Guinea ausweiten, die ja auch gegen Nigeria sich einen Unentschieden geschnappt haben. Also bisher ja wenig Überzeugendes von den Favoriten, sage ich mal. Senegal, die jetzt ja am Montagnachmittag gespielt haben, haben es dagegen ganz gut gemacht, gegen Gambia 3:0 gewonnen. War so das erste wirklich ja dominante Spiel mit einem wirklich ordentlichen Sieg von einem der, ich nenne es mal, Turnierfavoriten. Mosambik. Ja, die haben Ägypten schon wieder gefühlt in eine Staatstrauer gestürzt. Also was da schon wieder los war auf Social Media, da wurde Mo Salah schon wieder als der schlechteste Kapitän etc. von Ägyptens Nationalmannschaftsgeschichte beschimpft, weil ihm ja oft vorgeworfen wird, nicht die gleichen Leistungen wie in Liverpool dann auch für Ägypten zu zeigen, sondern so ein bisschen mit angezogener Handbremse zu spielen. Ja, kann ich auf der einen Seite ein bisschen nachvollziehen, aber es ist natürlich auch was anderes, ob du mit den Topspielern in der Premier League spielst oder eben ja, mit einer gefühlt ganzen Mannschaft von Al-Ahli, dem Rekordmeister aus Ägypten. Da hat man ja echt viele einheimische Spieler am Start, auch im Vergleich zu Algerien zum Beispiel oder Marokko oder auch anderen Top-Teams aus Afrika, die viel mehr Spieler auch aus Europa haben, die dann eben ja nach Afrika kommen, um für die Nationalmannschaft zu spielen, sind da eben viele einheimische Jungs auch am Start, die aber oft einfach keine Intensität haben, wenig Kreativität ausstrahlen. Und das hat man jetzt auch ganz stark gemerkt, weil Mosambik eigentlich sehr tief gestanden ist, aber es dann trotzdem ganz oft problemlos geschafft hat, sich tief von hinten raus zu kombinieren, weil das Gegenpressing überhaupt nicht gegriffen hat von Ägypten. Ja, und mit dem Ball hat man zwar solide Chancen kreiert, dann aber auch erst in der Nachspielzeit, wie du richtig gesagt hast, durch Salah den Ausgleich gemacht. Ja, auf der anderen Seite Kap Verde mit einem verdienten Sieg, kann man wirklich so sagen, hatten deutlich mehr Ballbesitz als Ghana im Spiel, haben nur einen Schuss von Ghana aufs Tor überhaupt zugelassen. Und das, obwohl man ja im Vergleich zu Ghana ein deutlich kleineres Land ist, nur 600.000 Menschen leben auf den kapverdischen Inseln. Ja, vor allem über die Dribblings, über die 2 Flügelspieler, viel Zugriff bekommen, viel auch in die Box gekommen, gegen den Ball sehr aggressiv und hoch gestanden. Also von den Kapverden kann man definitiv ein bisschen was erwarten. Und wie gesagt, wenn ihr da Bock habt, mehr zu erfahren, über 1:30 nicht abschrecken lassen von der langen Podcast-Länge. Ja, der Afrika-Cup-Podcast, der lohnt sich wirklich. Da ist so viel geiler Input dabei, so viele Hintergrundstories und verrückte Geschichten. Spannende Spieler, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen.
Spieler der Woche.
Und hier haben wir euch das Passmonster Angel Gomez von Lille mitgebracht. Alles Weitere von Quirin.
Ja, beim 3:0-Sieg über Lorient wirklich so eine ja, gefühlt eine Quarterback-Rolle eingenommen. 126 Ballaktionen und 102 Pässe in der gesamten Partie gehabt. Eine Passquote von 90%, auch unglaublich präzise gewesen. Ganz oft, ja, knapp hinter der Mittellinie in der gegnerischen Hälfte gestanden. Von da, ja, das Angriffsspiel diktiert, das Spieltempo diktiert, ganz viele Pässe dann eben ins letzte Drittel gespielt, also diesen Übergangspass sozusagen reingebracht. Ja, dazu auch viermal selbst abgeschlossen, einen Assist geliefert. Ja, und eine und eine Zweikampfquote von über 90%, die auch noch dazukommt, also auch ja, als Konterabsicherung ja, wirklich zu gebrauchen, obwohl er ja unter 1,70 groß ist. Also der Ex-Man United oder das Ex-Man United-Talent wirklich, ja, mit einer Superleistung.
Sehr cool. Spannende Spiele stehen im Afrika-Cup auch weiterhin an. Am Donnerstag habe ich euch Elfenbeinküste gegen Nigeria mitgebracht oder Ägypten gegen Ghana. Also da könnt ihr gerne mal einschalten. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche Montag wieder.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.